Wir sind in Markus Kapitel 11 angelangt und eine Stelle, die wir normalerweise genau eine Woche vor Ostern normalerweise lesen, ist heute dran. Ein Ritt in den letzten oder in den nächsten Abschnitt ins Markus-Evangelium, wo es dann darum geht, wo Jesus in Jerusalem ist. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Wien schon bei einem Staatsbesuch da war und mal am Ring gegangen ist und sich gedacht hat, warum fahren hier Tonnen an Autos und Polizeiautos und sonst irgendwas, ein riesiges Tamtam, Limousinen fahren, 100.000 Autos kommen, dafür, dass eine Person in einem Auto sitzt und dann so nett daherduckert, wird der ganze öffentliche Verkehr gesperrt, dafür, dass er kommt. Heute schauen wir uns auch in einen, König an, der in eine Stadt kommt. Aber Jesus kommt ein bisschen anders, nicht mit Helikopter, mit Kameras begleitet oder mit Drohnen begleitet, sondern er kommt etwas anders als erwartet. Er kommt ohne Begleitschutz, aber er kommt zumindest mit einer Sache wie ähnlich am Ring. Da stehen 100.000 Leute und schauen mal ein bisschen. Diese Leute schauen nicht nur, diese Leute jubeln, dass er kommt. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Aber es ist anders. Und diese Stelle schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ein bisschen ein anderer Einzug, der da kommt. Schlagt mit mir auf, Markus 11, die Verse 1 bis 14, die wir uns heute anschauen werden. Markus 11, 1 bis 14, ich lese aus der Neuen Genfer. Genau, und wir schauen uns jetzt mal die ersten 10 Verse gemeinsam an. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisungen. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet. Der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel, an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei Gott. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Soweit mal der erste Teil, wo wir uns anschauen in den ersten 7 Versen. Jesus zieht ein. Ein König, der anders herrscht. Man kann auf die nächste Folie. Der König, also Jesus zieht ein in das nach Jerusalem und wir sind jetzt in einer Zeit, wo das üblich war, nach Jerusalem zu ziehen. Also viele Pilger kamen zu diesem Zeitpunkt nach Jerusalem zum Fest. Das war ein ganz normaler Weg, der jetzt da gegangen worden ist. Jesus hat sich das jetzt nicht zufällig erwählt, dass er in dieser Woche da mal nach Jerusalem reinreitet. Wir sehen, also dieser Weg Jericho bis Jerusalem war ganz typisch. Da ist man sehr gern reingepilgert nach Jerusalem. Und aus den anderen Evangelien wissen wir, dass Jesus auch mehrere Tage unterwegs war. Er war davor auch in Bethanien und hat dort übernachtet. Das heißt, wir wissen, das war jetzt ein längerer Weg. Er ist nicht einfach auf die Idee gekommen, da jetzt reinzureiten, sondern er hat sich darauf vorbereitet. Und wir sehen da auch, dass das erste Mal auch die Begriffe wie der Ölberg vorkommt, Orte, die wir dann noch später kennenlernen werden. Ein Ort, wo Jesus sehr gerne Zeit verbracht hat. Das war sozusagen rundherum von Jerusalem gesehen, so Ölberge, wo Jesus dann noch immer wieder im Gebet war, wo Jesus sich zurückgezogen hat, die wir dann auch vor allem aus der Ostergeschichte kennen. Und Jesus bereitet sich da ganz, ganz bewusst darauf vor, dass er reinreitet nach Jerusalem. Wir sehen diese Geschichte mit dem Esel, wenn du mit mir mitschaust in Vers 2 und 3, wo dann steht, er gab ihnen folgende Anweisung, geht in das Dorf und gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden. Bindet es los und sagt, der Herr braucht das Tier. Und er wird es zurückbringen. Wir denken uns jetzt so, na irgendwie so, ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein Tier hätte und jemand kommt daher und sagt, ja, ich nehme das jetzt mal kurz und borg's mir mal aus für eine Zeit, ist ja klar, dass die Reaktion ein wenig so ist, so, wer braucht jetzt einen Esel, um da reinzureiten? Vielleicht ist es für uns ein bisschen irritierend, jedoch war es zu damaligen Zeitpunkt jetzt nicht ganz unüblich, dass zum Beispiel Würdenträger oder Rabbiner oder sowas eingeritten sind in eine Stadt. Und man sich das sozusagen als Lehrer auch sozusagen ausgeborgt hat und dann in eine Stadt reingegangen ist. Das war jetzt nicht unüblich, aber trotzdem was Besonderes. Also es war nur für gewisse Würdenträger vorbehalten, wie zum Beispiel Rabbiner oder sonst irgendwas. Weil eigentlich war es Usus, wenn du in die Stadt kommst, dass, als Pilger, ist es nicht so, dass du gehst jetzt den ganzen Weg, deine Füße tun dir schon weh und die letzten Meter reitest du ein, sondern es war eigentlich genau umgekehrt, dass du dann die letzten Meter in eine Stadt nach Jerusalem, wenn du reingepilgert bist du zu Fuß gegangen. Also Jesus macht das genau umgekehrt, weil das, wie gesagt, üblich war für Leute, die etwas zu sagen hatten, die Lehrer waren, die wie Rabbiner sozusagen behandelt worden sind. Spannend ist, ich finde hier, Jesus kommt sozusagen seiner Rolle als König, als Messias, vielleicht das, was das Volk Israel erwartet hat, hier so nahe wie eigentlich nie davor. Weil ein bisschen was Königliches, was Spezielles ist da jetzt schon da. Und es ist eine Prophezeiung, die wir in Sacharja 9, 9, Vers 10 auch lesen. Den Vers habe ich auch auf einer, ja genau. Wo das auch prophezeit worden ist, dass Jesus kommen wird. Auf einem Esel. Da steht, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ganz, ganz zentral für diese Stelle, die wir da vor uns haben, diesen Einzug, ist diese Prophezeiung aus Sacharja 9, wo das auch passiert, was wir hier gerade sehen. Also wie gesagt, der Esel ist jetzt nicht zufällig, das ist eine Erfüllung einer Prophezeiung. Im Alten Testament wurde schon gesagt, so wird der Retter kommen. Und sozusagen die Leute waren auch schon motiviert dafür. Sie jauchze, du Tochter Jerusalem, frohlocke. Siehe, dein König kommt. Endlich. Der König kommt. Und das müssen wir uns auch vorstellen, das ist die Stimmung, die wir da jetzt auch miterleben. Die Leute freuen sich. Der König kommt. Er wird uns endlich befreien. Aber anders als erwartet. Wir sehen hier nämlich, ich finde es so schön in dieser Stelle aus Sacharja, dass beides drinnen ist. Es ist der Gerechte und es ist der Retter. Er ist demütig und reitend auf einem Esel. Also wir merken schon mal, da sind so viele Aspekte drinnen, nicht nur wer Jesus ist, sondern wie er ist, wie dieser König ist. Und das Erste ist dieses Demütige. Das verfolgt ist ein bisschen ein hartes Wort, das zieht sich schon durch das ganze Markus-Evangelium. Dieser demütige König Jesus, der kommt, der anders ist. Der sich erniedrigt. Ein Esel war jetzt damals auch nicht so die erste Wahl. Das ist so wie, ich möchte jetzt keine Autos erwähnen, wenn man, keine Ahnung, mit dem VW Polo kommt, statt mit der Limousine. Das wäre zum Beispiel vielleicht sowas. Sorry für alle, die einen VW Polo haben. Sorry, Mama, Papa. genau. Aber das wäre so zum Beispiel. Da würden wir jetzt auch nicht erwarten, dass der Bundespräsident mit dem Polo daherkommt, sondern das muss schon auch, keine Ahnung, S-Klasse sein oder was auch immer was, oder ein Porsche, was auch immer. Das muss ja schon was Besonderes sein. Der kommt jetzt nicht einfach mit einem Esel daher. Und das ist schon etwas, was da auffällig ist. Jesus kommt demütig in diese Stadt rein. Nicht nur auf dem Esel, sozusagen, weil das war auch ein Zeichen, sondern er kommt anders als erwartet. Ein Gerechter und Retter. Und das finde ich spannend. Wofür jubeln wir Jesus zu? Oder ich meine, den Retter natürlich, da jubeln wir doch gern zu, oder? Yes, haben wir jetzt auch im Abendmahl gefeiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus, der Retter. Ich glaube, das ist auch einfach zuzujubeln oder einfacher. Der Gerechte, ich finde das, irgendwie hat das eine gewisse Komik in dieser Situation. Das Volk Israel jubelt dem zu, der Gerechtigkeit, der Gericht bringen wird. Und natürlich wissen wir, es ist schon gut, wenn man das Jesus richtet, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht das Erste, wo du jetzt zu jubeln beginnen würdest, wenn du ans Gericht denkst, was kommen wird. Das ist etwas, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, uns erinnern müssen. Hey, das ist gut, dass Jesus richten wird. Aber ich glaube nicht, dass die Leute ihm jetzt zugejubelt haben, yes, der Richter kommt, sondern eher dieses politische Gerechtigkeit. Er wird sozusagen das Volk Israel befreien, er wird Israel befreien, er wird Jerusalem wieder freimachen von den Feinden, aber jetzt nicht so dieses ewige Gericht, was kommen wird. Aber ich finde, einfach nur in diesem Zusammenhang steckt so viel, wer Jesus ist und wie er kommen wird. Was wird er noch bringen? Er wird den Völkern Frieden bringen. Das ist etwas, was Jesus auch sehr oft, was über Jesus sehr oft prophezeit worden ist, aber er selbst auch erwähnt. Wo er der Fürst des Friedens ist, Jesaja 9, Vers 6. Und bei seiner Geburt wird in Lukas 2, Vers 14 auch gesagt, Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und nun reitet dieser Friedenfürst, der Frieden bringt, reitet nach Jerusalem ein. Jesus sagt selbst in Johannes 14, 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, sondern sein Frieden. Er ist der kommen wird. Und bis heute ist das ja auch ein beliebter Gruß unter Christen, dieses Friede sei mit euch, das wir immer wieder geben. Jesus kommt anders nach Jerusalem. Er kommt demütig, er kommt nicht in der Limousine sozusagen. Er ist der kommt und Frieden bringen wird. Er ist der, die Prophezeiung erfüllt. Er ist der eingeritten kommt. Aber er kommt sozusagen so nah diesen Erwartungen wie nie davor, dass die Leute ihn auch wirklich feiern und das ganze Volk ihn da feiert. Dieser Friedefürst kommt, der uns befreien wird. Aber wie Sahaja da schon sagt, aber wie auch die Szene uns zeigt, er kommt anders. Er kommt mit anderen Werten, er kommt nicht mit politischer Macht, er kommt nicht mit Waffengewalt. Er kommt langsam, bewusst reitend auf einem Fohlen, und reitet ein und sagt, ich bin der Messias, ich bin der Frieden bringen wird, diesen wahren Frieden. Und es ist eine große Machtdemonstration, die Jesus hat, aber der anderen Sorte. Die Macht des Königreichs Gottes, die anders ist, die manchmal genau andersrum ist, als wir erwarten. Nicht groß, mit viel Gewalt, sondern er kommt eingeritten. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in der heutigen Zeit so wichtig ist, dass unser König anders ist. Jesus hat andere Werte, die er vertritt. Er kommt als König demütig. Und ich glaube, das ist gerade in einer Phase, wo auch viel politisiert wird im christlichen Glauben, wo da unser Glauben oft auch für Politik verwendet wird. Gerade wenn man Social Media reinschaut. Aber nicht nur da, auch überall anders. Gespräche sind natürlich gerade da. Vergessen wir nicht, mit welchen Werten unser König kommt. Jesus kommt nicht mit den Werten, mit Gewalt, mit sonst irgendwas, mit Aufruf zu Hass oder sonst irgendwas. Jesus kommt in Demut und will Frieden bringen. Und ich glaube, diese Erinnerung brauchen wir, wenn wir konfrontiert werden mit so vielen Inhalten. Und gerade unser Glaube wird immer wieder, die evangelikale Szene wird immer wieder auch dafür verwendet, mit Politik, um Politik zu machen. Seien wir da ganz vorsichtig und schauen genau hin, welcher Jesus wird da verkündet? Welche Werte werden da vertreten? Und ich glaube, dieser Einzug in Jerusalem, auch wenn wir das normalerweise eine Woche vor Ostern lesen, passt in die heutige Zeit nochmal so gut, uns vorzustellen, um uns vor Augen zu führen, wer unser König ist und welche Werte er vertritt. Da müssen wir genau sein. Weil sonst sind wir wie die einfach zujubeln. Vielleicht sind wir begeistert von Dingen, aber wir sehen nicht, was hinter diesen Werten liegt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den uns da auch diese Stelle erinnert, mit welchen Werten kommt unser König Jesus. Schauen wir in die Verse 8 bis 10 rein. Genau, und dann geht's los. Die große Party beginnt. Viele breiteten ihre Mäntel auf, wenn du mit mir Vers 8 liest. auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen, legten sie auf den Weg, vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei Gott, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt, gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Man merkt aber auch schon diese Freude, die da drinnen steckt. Diese große Freude der Leute, diese Erwartungen, die da drinnen sind. Der Sohn Davids, der kommt. Sie erinnerten sich, dass David der König war, der, wo noch was Größeres kommen wird. Und David ging diesen Weg auch schon mal. In 2. Samuel 5, 15,30, auch genau über den Ölberg ist er geflohen sozusagen, ist er weg von Jerusalem. Aus Lukas über diese Stelle wissen wir, dass Jesus auch geweint hat über Jerusalem. Auch David weinte über Jerusalem. Und Salomo in 1. Könige 1 ritt auch auf einem Maultier bei seiner Salbung an. Das heißt, wir sehen da auch sehr viele geschichtliche Parallelen, die auch immer mehr so dieses, yes, jetzt kommt endlich dieser König, jetzt kommt endlich Befreiung. Und die Leute sind begeistert. Sie ehren Jesus damit, indem sie Zweige schwenken, ihre Kleider aufbreiten. Das hat man nicht einfach so gemacht, sondern es war auch so dieses, hey, der König kommt, der reitet über meine Kleider drüber. Dieser Moment ist wirklich besonders und heilig. Und Hosanna, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das kennen wir aus dem Psalmen, Psalm 118, wo die Leute begeistert sind, dieser messianische Ruf, der kommt. Und Hosanna, das so viel bedeutet wie rette uns, hilf uns, befreie uns doch. Und die Erwartungen sind groß. Die Erwartungen sind riesig, dass der endlich dieser König ist, der Israel befreien wird, der Jerusalem freimachen wird. Das ist ein ganz seltener Moment, wo Jesus wirklich gefeiert wird als dieser König. Er wird gefeiert als dieser König, der kommt. Wenn wir wissen, dieser Weg führt ihn eigentlich weltlich gesehen zu seiner größten Niederlage, für uns geistlich gesehen der größte Sieg, der bis heute anhält, aber er reitet gerade eigentlich auf sein Kreuz zu. Langsam auf dem Maultier, aber er reitet auf seinen Tod zu, der kommen wird. Sicher anders, als die ganzen Pilger das erwartet haben, die werden eher gedacht haben, so jetzt räumt er da mal endlich auf und dann sind wir wieder der Herr in unserer eigenen Stadt. Und ich stelle mir das wirklich so vor, also ich bin doch gern in Fußballstadien und so weiter und da kann man die Stimmung schon gut aufbauen. Also da heizen mal ein paar Leute an und dann ist Begeisterung riesig. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Ich meine, im Stadion werden eher weniger Blätter von den Bäumen gerissen und geschwenkt, das ist eher weniger so. Heutzutage ist das wahrscheinlich auch nicht so gern gesehen, wenn wir irgendwelche Bäume zerstören. Aber es ist wirklich so etwas, ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass diese Stimmung richtig gut ist und positiv. Da ist Freude da. Die Leute freuen sich so richtig und sind begeistert. Jesus kommt. Und aber auch diese Hoffnung, die sie haben, rette uns jetzt. Hosanna, rette uns. Sie wissen, dass sie diesen Retter brauchen. Also ich stelle mir das großartig vor, diese Stimmung. Ich stelle mir diese Begeisterung wirklich, wirklich großartig vor. Und Jesus lässt diesen Jubel geschehen. Auch wenn er weiß, Gottes Plan steht noch bevor. Gottes Plan ist nicht so, dass er jetzt jeden Tag da in Jerusalem reinreiten darf und die Leute hinzujubeln, sondern er wird schon ganz bald merken, dass alle Leute, die ihm jetzt zugerufen haben, das schon wieder vergessen haben. Und sogar noch mehr, die wollen jemand anderen, dass er freigelassen wird als der König anscheinend, der er noch ein paar Tage davor war. Jetzt wissen wir, dass das dann noch kommen wird. Alles kommt anders als erwartet. Er bringt Frieden und Rettung, aber es kommt was anderes. Aber ich finde diesen Hosanna-Ruf, der ist etwas, der wirklich das ausdrückt, was ein tiefes Bedürfnis in uns Menschen auch immer wieder ist. Und Jesus ist der Beste, zu dem wir auch Hosanna rufen können. Hilf uns jetzt, rette uns. Ich habe gerade in einem, gerade immer wieder, sei es im Alltag, sei es, wenn Ängste da sind, sei es natürlich auch im Geistlichen. Jesus ist der Einzige, der wirklich retten kann. Und vielleicht bist du gerade noch in einer Situation, wo du diesen Ruf an den Lippen hast und Jesus zurufen möchtest, Hosanna, rette uns jetzt, hilf mir jetzt. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus der ist, der in allen Situationen, sei es jetzt gesellschaftlich gesehen, wo wir gerade viele Sorgen haben, sei es aber auch persönlich, von Einsamkeit über sonstige Dinge heraus. Er einer ist, der diesen Ruf hört. Herr, rette uns. Wer hilft uns? Herr, hilf mir. Und Jesus möchte der sein, der in, egal in welcher Situation du steckst, egal welche Ängste, das können wie gesagt persönliche sein, aber auch die großen Ängste, die wir gerade auch einfach miterleben. Sorgen, die wir als Generation haben, die, wie wir in die Zukunft blicken. Und lass uns Hosanna ein Ruf sein, den wir nicht nur eine Woche vor Ostern rufen, sondern etwas sein, was immer wieder uns in die Augen kommt. Und Gott zurufen, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Und das ist nichts Schlimmes. Es ist was Schönes anzuerkennen, dass wir den größten König brauchen. Dann lass uns das gemeinsam rufen. Sei es im Gebet, sei es als Gemeinde, uns auch immer wieder gemeinsam daran zu erinnern, wenn wir am Sonntag zusammenkommen. Sei es im One-to-One daheim oder sonst irgendwas. Jesus ist der König. Wir wollen ihn als König anerkennen. Und wir wollen auch diesen Retter, den er ist, das Angebot, was er auch stellt, diesen Frieden und was auch und so viel, wie er verspricht, wir wollen das annehmen. Lass uns gemeinsam Leute sein, die Hosanna rufen. Vielleicht nicht in der U6 die ganze Zeit so laut, aber du kannst es zumindest innerlich dann rufen. Aber wir wollen wirklich jemanden sein, der zeigt, wir wollen abhängig sein von Gott. Wir wollen abhängig sein von diesem König. Und ich brauche das immer wieder, weil man selbst kann eh viele Dinge ganz gut und dann probieren wir es noch mehr, aber ich möchte das, einen Lebensstil zu haben, wo ich wirklich Hosanna rufen kann. Lass uns dafür bekannt sein, dass wir unseren König in unserem Alltag suchen. Herr, rette uns. Und nicht nur dieses einmalige Ereignis, das wir immer wieder feiern. Er möchte uns auch in unterschiedlichen Sachen retten. Er möchte auch in unserem Alltag auch präsent sein. Das Kreuz ist nicht nur etwas, was wir uns beim Abendmahl erinnern. Das ist etwas, das Kreuz und die Auferstehung ist etwas, was in unserem Alltag immer wieder Präsenz haben darf. Schauen wir zum dritten Punkt. Und die letzten Verse in diesem von dem heutigen Abschnitt, die Verse 11 bis 14, wo es um den Feigenbaum geht. Ich lese sie vor. Markus 11, 11 bis 14. So zog Jesus in Jerusalem ein, er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den 12 nach Bethanien zurück. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran, es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Der prüfende Blick von Jesus und der Feigenbaum. Schauen wir in Vers 11 zuerst rein. Schließlich betritt Jesus Jerusalem und geht in den Tempel. Aber verhält sich nicht wie einer, der jetzt sozusagen alles neugierig anschaut, sondern er ist einer, der da ein bisschen mal genauer hinschaut. Er schaut genauer hin, was ist eigentlich da in diesem Tempel. Der Tempel, der Ort, wo Gott angebetet wird. Der Ort, wo das Volk zusammenkommt. Was ist da da? Ist da echte Anbetung da? Ist wahre Frucht da? Und er prüft es. Er prüft es. Weil er kommt ja mit beiden. Er kommt als Retter und er bringt Gerechtigkeit. Er bringt Rettung und Gericht. Das hängt zusammen. Das heißt, er schaut auch an, was ist denn eigentlich da? Er macht eine Inventur und schaut, was wirklich da ist, geistlich. Und er will warnen. Jesus verbringt, wie wir da gelesen haben, nicht die Nächte in der Stadt selbst, sondern in Bethanien, das ist ungefähr so 2-3 Kilometer entfernt davon. Und dort wohnen auch Freunde, wie wir wissen, von ihm, Lazarus, Maria, Martha und so und andere. Und Jesus übernachtet dort und am nächsten Tag reitet er zurück. Und dann kommt diese Stelle, wo wir uns immer wieder denken, so, hä, was kann dieser arme Feigenbaum dafür? Und es ist schon irgendwie überraschend, dass Jesus einen Feigenbaum verflucht, obwohl er nicht einmal in der Saison ist, wo er gar keine Frucht tragen kann. Weil das Passafest, das war so im Frühling herum, maximal Knospen, und halt ein paar Blätter, aber sicher noch keine reife Frucht. Und Markus betont das ja hier nochmal so stark mit dem, es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Also mal, to be sure, dass das drinnen steht. Warum also verflucht Jesus diesen Baum? Natürlich können wir uns da jetzt sehr viele Erklärungen anschauen. Also wenn ihr mal eine gute Nachtliteratur braucht, lest ein paar Kommentare, dann habt ihr viele unterschiedliche Erklärungen dazu. Ich glaube, die überzeugendste Erklärung liegt in dem Zusammenhang auch mit dem Tempel, mit dem geistlichen Zustand in Jerusalem. Er ist ein Symbol dafür, wie es in Jerusalem ausschaut und für Israel insgesamt. Im Alten Testament wird der Feigenbaum auch immer wieder verwendet für das Volk und seine geistliche Verfassung. Und der Tempel soll ständig irgendwie Frucht herausbringen, echte Anbetung, Gebet, ein Leben in Gerechtigkeit. Und Jesus war ja davor direkt in Vers 11 in dem Tempel drinnen. Und was er sieht, ist sozusagen Leere und vor allem Äußerlichkeiten. Also ein schöner Glaube und sonst irgendwas. Nach außen ist alles perfekt und nach innen redet man halt nicht drüber. Ein bisschen österreichisch. Und als Jesus den Feigenbaum verflucht, deutet er damit an, das Gericht wird über dieses fruchtlose Volk kommen. Und ein fruchtloser Tempel, der auch in dieser Stadt ist. Also er zeigt irgendwie mit dieser Verfluchung, was dieser Zustand ist, den er vorgefunden hat beim Volk selbst. Genau wie der Baum verdorren wird, so wird auch der Tempel zerstört werden. Es ist auch was Prophetisches drinnen. Im 70 nach Christi wird auch alles zerstört werden. Und somit ist für mich der Feigenbaum vor allem ein Gleichnis. Ein Gleichnis, wie ernst er es meint. Er sucht nach wahrer Frucht, nach wahrer Anbetung. Er sucht nach Leuten, die wirklich Gott suchen, in Anbetung, in Gebet und ein Leben führen, das Gott ehrt. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Und somit ist der Feigenbaum vor allem ein Symbol dafür. Der Feigenbaum kann sozusagen nichts dafür, aber er ist ein Symbol dafür, wie es beim Volk Israel steht. Und das ist am Ende dieses Abschnitts noch wirklich eine klare und wirklich wichtige Erinnerung, die wir haben. Die Botschaft, die da ist, ist, dass Glaube ohne Frucht leer ist. Wie auch im Jakobusbrief steht, in Jakobus 2, Vers 17. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn keine Taten vorzuweisen sind, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Glaube hat Auswirkungen. Glaube ist mehr als im Stadion begeistert Jesus zuzujubeln. Glaube ist mehr als auf der Ringstraße zu stehen und irgendwem zuzujubeln, weil er gerade vorbeifährt. Es reicht nicht, einfach nur zu bekennen oder wenn gerade die Begeisterung da ist oder wenn das Leben gerade schön ist, begeistert zu sein von Jesus. Ich glaube, der Feigenbaum ist eine wirklich harte Erinnerung. Jesus möchte Frucht sehen. Ein Glaube hat Auswirkungen. Das heißt nicht, dass wir alle die Weltklasse in allem sein müssen, 100.000 Aufgaben erledigen müssen. Das ist nicht, was das heißt. Aber ein Glaube hat Auswirkungen. Es reicht nicht, zum Beispiel am Sonntag hier zu sein, die drei richtigen Antworten zu geben, immer zu nicken und zu lächeln oder Bs zu schauen und zu lächeln, sondern der Glaube hat Auswirkungen. Der Glaube hat auch Auswirkungen noch am Montag, sogar noch am Dienstag, sogar noch bis zum Samstag. Dein Glaube hat Auswirkungen. Dein Glaube hat Auswirkungen auf deine Beziehungen, die du lebst. Dein Glaube hat Auswirkungen, wie du aber auch über Dinge nachdenkst. Dein Glaube hat sogar Auswirkungen darauf, wie du arbeitest, mit welcher Einstellung in die Arbeit gehst. Dein Glaube hat so viel mehr Auswirkungen. Und Jesus interessiert es nicht, einen perfekten äußerlichen Glauben zu haben. Das interessiert ihn nicht. Er sucht Menschen, die ihn wirklich anbeten, die sogar nachdem er noch eingezogen ist, ihm zugejubelt haben. Viele waren es nicht, aber Jesus sucht genau die, die nicht sozusagen dastehen, wenn die Begeisterung groß ist. Lass uns Leute sein, die dafür bekannt sind, gerade auch als Christen, die das, was wir glauben, auch wirklich authentisch in unserem Alltag leben. Dass unser verändertes Leben in die Wirklichkeit kommt. Und wir auch als Kirche und Gemeinden können wie dieser Feigenbaum sein. Es soll für uns auch immer wieder eine Erinnerung sein, so dieses, hey, schauen wir, dass unser geistliches Leben mehr ist als Worte. Und da brauchen wir uns gemeinsam. Das ist ja das Schöne an Gemeinde. Können wir uns gegenseitig erinnern, können wir uns gegenseitig helfen, können wir uns gegenseitig vorleben. Wenn ich hier von da vorne schaue, sehe ich unterschiedliche Generationen. Und es ist so schön zu wissen, oder ich genieße es, dass ich Leute hier habe, um zuzuschauen, wie man in 10, 15, 20 Jahren das Leben kann. Wie man es von mir aus auch in 50 Jahren leben kann. Christ zu sein. Das ist ansteckend. Mit allen Schwierigkeiten, die kommen. Und vielleicht sind wir auch als junge oder jüngere Generation, ich weiß nicht, wie lange ich das noch sagen darf, auch ansteckend für die älteren Generationen zu sehen, hey, wir leben so unseren Glauben, wir leben ihn anders, aber wir wollen Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen. Und ich hoffe, dass wir bekannt werden, dass wir unser Christsein auch außerhalb vom Gottesdienstraum leben. Und dazu brauchen wir uns. Wir müssen uns auch Gedanken machen gemeinsam. Was heißt das zum Beispiel in der Arbeit? Gehe ich auch wie alle anderen murrend und unmotiviert in die Arbeit? Wie kann ich gut arbeiten? Zum Beispiel in meinem Job, wenn ich E-Mail schreibe, wie kann ich da gut arbeiten an den Christsein? Von wie kann ich begeistert sein, wenn ich praktische Tätigkeiten tue und so weiter. Ich glaube, wir können das so viel in unserem Alltag reingeben. Die Leute erkennen uns, werden uns nicht darauf ansprechen oder die wenigsten sprechen uns an, wenn wir sie mal zugepredigt haben in der Kaffeepause, sondern vielleicht, wenn sie merken, wie wir miteinander umgehen. Und so weiter. Es gibt so vieles im Alltag, was wir können. Und für uns als Gemeinde und Kirche sollte das eine Erinnerung sein, dass wir herausgefordert werden, wo sind wir vielleicht Feigenbäume? Wo sind Dinge, wo wir aufpassen müssen, dass alles nur äußerlich ist? Wir wollen unser verändertes Leben wirklich nach außen zeigen. Jesus ruft hier zu echten Glauben auf, der Frucht bringt. Liebe, Gerechtigkeit, Hoffnung, Frieden und Barmherzigkeit. Das alles ist etwas, was diese Gesellschaft sucht und schreit. Das Hosanna der Gesellschaft sucht nämlich genau nach diesen Werten. Nach Frieden, nach Hoffnung, nach Barmherzigkeit, nach Gerechtigkeit, nach Frieden. Das schreien wir als Gesellschaft, wir brauchen das. Und Jesus kommt und sagt, hey, er ist das, was er geben kann. Und der erste Schritt, diese Werte von Jesus, dieses Leben von Jesus, Jesus selbst kennenzulernen, ist anzuerkennen, dass wir Jesus brauchen, dass wir Hosanna zum Richtigen rufen, dass wir Hosanna zu dem König rufen, der kommt, dass wir Hosanna zu Jesus rufen. Wir sind in einer Zeit, wo wir oft Hosanna rufen. Rufen wir es zum Richtigen und schauen, dass wir uns nicht mit falschen Versprechen jemand anderen nachfolgen. Es ist eine unglaublich wichtige Erinnerung, die wir da haben. Jesus, der König, kommt. Wir wissen, Gott sei Dank, hat diesen Weg schon, wo wir da gelesen haben, den hat er schon begangen. Er ist gestorben, er ist auferstanden. Wir dürfen in diesem Zeitalter leben. Lasst uns diese Werte, wer Jesus ist, wirklich in die Gesellschaft reintragen, in unserem Alltag reintragen, in unsere Familien und bei uns selbst anzufangen. Der König will in dein Leben kommen. Er will die Rettung bringen. Er bringt aber beides. Er bringt Rettung und er bringt Gericht. Wie Sacharja schon angekündigt hat und wie wir jetzt auch wissen, Jesus wird beides bringen. Jesus zieht ein als der König, den wir brauchen. Die Menge ruft Hosanna, auch heute rufen wir noch davon. Und Jesus stellt uns die Frage, ist das echt, dieser Glaube? Bringt er Frucht? Das sind diese Fragen, die uns dieser Text stellen wird. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus der König ist, der Rettung bringt. Er hört auch, wenn wir rufen nach Rettung. Er hört unser Hosanna, rette mich. Und er fordert uns heraus, ganz reinzugehen, in die ganze Nachfolge, damit wir Frucht bringen können. Lass uns nicht nur Cheerleader sein, die jubeln, die herumschreien, wenn gerade die Party groß ist, sondern die sein, die wirklich nachgehen wollen. Und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben reingelassen hast, er ist der König, der in jedes Leben reinkommen möchte. Und wenn du gerade in einer Phase bist, wo du bist, so irgendwie läuft es gerade nicht, ich weiß nicht, wie es mir gerade mit Jesus geht, dann ist Hosanna ein guter Start anzufangen. Rette mich, hol mich da heraus. Jesus, ich weiß auch gerade gar nicht, wie das gehen sollte, aber du weißt es, weil du König bist. Und ich bin mir sicher, eine echte Nachfolge mit Jesus, wenn wir dranbleiben, wenn wir immer wieder ihn suchen, dann werden wir auch Früchte bringen, weil das ist das Versprechen, das wir haben. Und wir leben in einer Welt, die hungert danach, diese Frucht Gottes sichtbar zu bekommen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du als König kommst und wir da jetzt auch hoffen dürfen. Und wir wissen dürfen, dass du als König auch kommen wirst, dass es noch ein Kommen geben wird. Und Herr, wir sehnen uns danach. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du so gekommen bist, in dieser Demut, dass wir sehen an diesem Einzug auch, wer du bist, deinen Charakter sehen und dass du anders regierst. Und Herr, wir brauchen dich. Herr, wir brauchen dich in so vielen Bereichen unseres Lebens. Wir brauchen dich als Gesellschaft, wir brauchen dich als Gemeinde, wir brauchen dich persönlich. Jesus, ich bete, dass wir erleben, dass du wirklich der König in unserem Leben wirst, den wir suchen, den wir anerkennen. Dank dir, dass du auch Gerechtigkeit bringst. Dank dir, dass du Rettung bringst. Und Herr, ich danke dir, dass in dir so viele Versprechen auch sind, dass du Frieden bringst, dass du Hoffnung bringst, dass du Liebe bringst, dass du Freiheit bringst. Herr, wir sehnen uns danach. Dank dir, dass wir das bei dir finden dürfen. Und hilf uns, dass wir gemeinsam da unterwegs sind, das auch immer wieder zu suchen, uns zu erinnern, uns zu stützen und zu tragen. Dank dir, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen, um dir nachzufolgen. Amen.